Liebe Gemeinde, es ist ein großes Vorrecht für mich, dass wir in den kommenden Wochen wieder gemeinsam Gottes Wort studieren können. Denn so schön Urlaub und Ferien auch sind, und ich hoffe, viele von Ihnen hatten eine gute Zeit, sei es zu Hause oder auch unterwegs, so sehr wir auch körperlich immer wieder Kräfte sammeln müssen, sogar der Herr Jesus hat ja seine Jünger ab und zu aus dem Verkehr gezogen und dafür gesorgt, dass sie mal ganz Ruhe hatten. So leben wir doch nicht von diesen paar Wochen im Jahr, sondern als Christen leben wir davon, dass unser Herr tagtäglich bei uns ist und uns stärkt. Davon leben wir, auch im Alltag. Um diesen Alltag zu bestehen, als Einzelne, als Gemeinde, brauchen wir was? Brauchen wir vor allem sein Wort. Denn nur dadurch kann unser Glaube wachsen. Kann unser Glaube gestärkt werden? Kann er bestehen? Kann er Stürme überleben? Und genau darum soll es jetzt in den ersten Predigten nach der Sommerpause gleich gehen, um die übernatürliche Kraft des Glaubens. Einige von Ihnen werden sich erinnern, dass wir mit unserer Reihe über die Apostelgeschichte vor den Ferien schon bis zum 16. Kapitel vorgedrungen sind. Das kann man ja auch nachhören über www.beg-hannover.de. Und im letzten Kapitel, in dem wir angekommen waren, Kapitel 16, war ständig vom Glauben die Rede. Vers 1, Timotheus war der Sohn einer jüdischen Frau, die gläubig war. Vers 5, die Gemeinden wurden im Glauben gefestigt. Vers 15 sagt Lydia, wenn ihr anerkennt, dass ich an den Herrn glaube, so kommt in mein Haus. Vers 31 sagt Paulus zum Kerkermeister, glaube an den Herrn Jesus Christus. Und Vers 34, er freute sich mit seinem ganzen Haus, dass er zum Glauben an Gott gekommen war. Können Sie das von sich sagen? Jetzt müssen wir nochmal nachfragen, was meint das Neue Testament mit diesem Glauben? Wie sieht dieser Glaube aus? Wie wirkt er sich aus? Es gibt in der Bibel ein Kapitel, da wird das ganz genau beschrieben und mit einigen persönlichen Beispielen bebildert, was Glaube ist. Und bevor wir mit der Apostelgeschichte weitergehen, möchte ich dieses spezielle Kapitel mit Ihnen gemeinsam studieren. Dann haben wir eine gute Grundlage auch für das, was folgt. Das wird jetzt also ein Exkurs zur Apostelgeschichte, damit wir genau wissen, was wir meinen, wenn wir vom Glauben reden. Und dann kommen wir in wenigen Wochen zur Apostelgeschichte zurück. Dieses besondere Kapitel steht im Hebräerbrief, Kapitel 11. Und ich möchte Sie einladen, in der kommenden Woche alle 40 Verse davon mal am Stück zu lesen. Wir werden heute Morgen nur die ersten drei Verse auslegen. Aber ich möchte zu Beginn doch die ersten sechs Verse lesen, damit Sie so ein Stück hineinkommen in die Dynamik dieses Kapitels. Und das wollen wir jetzt tun. Sie finden die Verse auch vor sich auf Ihrem Gottesdienstzettel, Hebräer 11, 1 bis 6. Es ist aber der Glaube, eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Durch diesen Glauben haben die Vorfahren Gottes Zeugnis empfangen. Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, sodass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Durch den Glauben hat Abel Gott ein besseres Opfer dargebracht als Kain. Deshalb wurde ihm bezeugt, dass er gerecht sei, da Gott selbst es über seinen Gaben bezeugte. Und durch den Glauben redet er noch, obwohl er gestorben ist. Durch den Glauben wurde Henoch entrückt, damit er den Tod nicht sehe, und wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung ist ihm bezeugt worden, dass er Gott gefallen habe. Aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Herr Jesus Christus, und jetzt bitten wir dich, dass du uns wirklich hilfst, ganz persönlich zu verstehen, was Glauben alles enthält und umfasst. Und dass wir jeder persönlich auch erkennen, wo wir zurzeit im Glauben stehen. Herr, bitte hilf uns. Amen. Haben Sie diesen Glauben oder sehnen Sie sich nach diesem Glauben, von dem Hebräer 11 hier redet? Dieses Kapitel ist ja so berühmt, dass man sich da eigentlich als Ausleger kaum heranwagt. Wir wollen es trotzdem versuchen. in den nächsten Wochen mit allem Respekt vor diesem Kapitel. Innerhalb des Hebräerbriefes steht Kapitel 11 an einer sehr kritischen, strategischen Stelle. Davor wird beschrieben, wie ernst die Situation der Empfänger dieses Briefes ist, wie bedrängt sie sind. Und dann sagt der Schreiber des Hebräerbriefes, werft euer Vertrauen jetzt nicht weg. Ihr braucht Geduld, um das alles auszuhalten, was zurzeit auf euch lastet. Werft euer Vertrauen nicht weg. Und wie ist das möglich, diese Geduld zu haben? Nur auf dem Weg des Glaubens. Dann steht in Kapitel 10, Vers 39, wir aber sind nicht von denen, die zurückweichen und verdammt werden, sondern von denen, die glauben und ihre Seele erretten. Wir wollen am Glauben festhalten. Und der Schreiber merkt, hier ist noch eine weitere Erklärung und Ermutigung nötig. Er kann nicht einfach jetzt weitermachen mit seiner Argumentation. Und so schreibt er unser 11. Kapitel. Er hält einen Moment inne, so als wollte er sagen, Leute, lasst uns das nochmal ganz klar machen, was eigentlich Glauben jetzt ist, den wir so dringend brauchen in dieser Situation und den Gott uns auch schenken will. Lasst uns das nochmal festhalten. Und ich will euch das erst erklären und dann werde ich euch als Ermutigung und Ansporn ein paar Leute vorführen aus der Geschichte, die wir in den Zeugenstand rufen werden und an denen werdet ihr sehen, dieser Glaube trägt wirklich durch. Das ist ein übernatürlicher Glaube. Das ist ein Glaube, der ist nicht von dieser Welt. Das ist ein Glaube, mit dem ihr sicher im Himmel ankommen werdet. Und so ist unser Thema heute Morgen auch die übernatürliche Kraft des Glaubens. Die übernatürliche Kraft des Glaubens. In Vers 2 sagt der Hebräerbrief, durch diesen Glauben sind die alle ans Ziel gekommen. Das heißt, es ist ein spezifischer, ein ganz genau beschreibbarer Glaube. Was für einer nämlich? Es gibt ja so viele Missverständnisse zum Thema Glaube. Manche sagen, Glauben ist nicht Wissen. Und andere verstehen unter Glauben so ein allgemeines Vertrauen in die Zukunft, in einen Optimismus. Ja, man darf nie seinen Glauben verlieren, sagen die dann. Man muss immer noch hoffen, dass da irgendwo noch ein Lichtlein ist am Ende des Tunnels. Und wieder andere meinen mit Glauben nur, dass man einer Sache intellektuell zustimmt. Das gehört ja dazu, aber das ist nicht alles. Andere halten Glauben für einen irrationalen Sprung gegen jede Wahrscheinlichkeit. Also je unwahrscheinlicher der Inhalt, umso stärker der Glaube. Und wieder andere verstehen unter Glauben den Sinn für die spirituelle Dimension, so eine religiöse Veranlagung. Die Bibel meint etwas völlig anderes damit. Welcher Glaube ist es, zu dem wir den Gerrit Aart Jan Schonderbeek hinführen wollen? Welcher Glaube ist das, in dem wir alle wachsen wollen? Ich möchte heute drei Kennzeichen dieses Glaubens Ihnen hier am Hebräerbrief zeigen. Und wir werden nächsten Sonntag noch Fortsetzung machen. Es gibt noch mehr als diese drei. Aber mit diesen dreien wollen wir beginnen. Das erste Kennzeichen, wenn Sie mitschreiben wollen, halten Sie es fest. Der Glaube ist eine übernatürliche Gewissheit. Das ist das erste. Der Glaube ist eine übernatürliche Gewissheit. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, steht hier. Und ein Überzeugtsein von Tatsachen, die man nicht sieht. Das klingt sehr kompliziert. Ist auch nicht so leicht zu greifen auf den ersten Blick. Und wir wollen hoffen, dass es uns ganz klar wird, was das eigentlich meint. Eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Missverständlich könnte man meinen, naja, wenn der Glaube sich erstmal was in den Kopf gesetzt hat, dann hält er auch stur daran fest. So könnte man das missverstehen. Ja, also man glaubt an seine eigenen persönlichen Träume und lässt sich durch nichts mehr davon abbringen. Eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Da klammert man sich dran, mit aller Verbissenheit. Aber so ist es nicht gemeint. Wir müssen zunächst mal klären, worauf richtet sich der Glaube eigentlich? Woran klammert er sich? Woran klammert sich Ihr Glaube? Wonach streckt er sich aus? Worauf hofft er? Was ist die Quelle dieser Hoffnung? Der Hebräerbrief zeigt, die Hoffnung der Christen richtet sich nicht nach ihren eigenen Träumen und Wünschen und Vorstellungen, sondern unsere Hoffnung wird wodurch bestimmt? Durch das, was Gott verspricht. Darauf richtet sich unser Glaube, auf das, was Gott verspricht, was er verheißt. Was er uns zu glauben gibt in seinem Wort, darauf richtet sich unser Glaube. Der Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Man könnte fortsetzen, weil Gott es versprochen hat. Darum. Viele Christen hoffen auf Dinge, die Gott nicht versprochen hat und wundern sich dann, wenn das nichts wird damit. Wer wissen will, was er hoffen darf, der muss die Verheißungen des Wortes Gottes studieren. Der muss die Bibel studieren. Der Glaube klammert sich an Gottes Zusage. An Gottes Zusage für die Vergangenheit, dass er meine Schuld vergeben will. An Gottes Zusage für die Gegenwart, dass er wirklich da ist. Dass er mein Leben sieht und beschützt. Und auch an Gottes Zusage für die Verheißung, für die Zukunft. Schauen Sie, dem Abraham wurde das verheißen, in das Land zu kommen, als er noch in seiner alten Heimat war. Dem Noah wurde gesagt, du wirst in der Arche überleben mit deiner Familie, als es noch nicht mal regnete. Das bezog sie auf die Zukunft. Dem Volk Israel sagte Gott, ihr werdet Jericho einnehmen. Als die Mauern noch da standen, so als würden sie Jahrtausende halten. Also auch auf die Zukunft bezogen. Dem Christen wird gesagt, du wirst die Ewigkeit im Himmel verbringen, während er noch hier auf der Erde mit vielen zu kämpfen hat. Dem Christen wird gesagt, du wirst einmal ohne jede Sünde sein, während er hier noch manchmal an seiner eigenen Schuld und Begrenztheit verzweifelt. Der bedrängten Gemeinde wird gesagt, die Pforten der Hölle werden euch nicht überwinden können. Und auch die ungerechtesten Systeme und Diktatoren werden euch nicht kleinkriegen können. Obwohl manchmal die Gegenwart ganz anders aussieht. Das also enthält dieser Glaube auch. Eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, weil Gott es verheißen hat. Und jetzt kommt das Entscheidende. Und ich bitte dich, das müssen Sie unbedingt festhalten. Diese Zuversicht, diese feste Zuversicht, das ist ein ganz besonderes Juwel. Das wird deutlich, das wird erst so richtig deutlich, wenn man das griechische Wort sich anguckt, was da steht. Hypostasis. Hypostasis. Der Glaube ist die Hypostasis dessen, was man hofft. Und Sie können Hypostasis übersetzen mit Wirklichkeit, mit Realität, mit Substanz. Das heißt, der echte Glaube hat bereits die Wirklichkeit dessen. Das ist das Aufregende, worauf er hofft. Das heißt, diese Zuversicht ist so stark, die ist so gut begründet, die ist so gewiss, dass man durch den Glauben bereits jetzt Anteil hat an dem, was Gott für die Zukunft verspricht. Das meint Hypostasis an dieser Stelle. Durch den Glauben haben wir bereits jetzt die Substanz, bereits jetzt die Wirklichkeit, bereits jetzt Anteil daran. Die Hand des Glaubens liegt schon auf dem, was Gott verheißen hat. Das meine ich mit dieser übernatürlichen Gewissheit. Verstehen Sie? Im Glauben haben wir die Substanz dessen, was Gott in Zukunft schenken wird. Und das ist so unvorstellbar groß. Der Glaube hat die Hand bereits auf dem, was Gott verheißen hat. Jemand hat gesagt, der Glaube ist die Hand der Seele. Der Glaube ist wie die Hand der Seele. Sie hat's schon. Der Glaube ist nicht so eine vage Hoffnung, dass es irgendwie dann auch noch gut gehen wird. Sondern der Glaube ist eine Hypostasis, eine feste Zuversicht. Ich lebe bereits jetzt mit dem, was Gott in der Zukunft endgültig und sichtbar schenken wird. Das ist ein Wunder. Glaubst du, so hast du. Glaubst du, so hast du. Luther hat das immer wieder gesagt. Du hast es noch nicht in Vollendung, noch nicht sichtbar. Du liegst vielleicht noch in deinem Krankenbett. Die Mauern von Jericho stehen noch. Der Archenbau ist noch nicht fertig. Der Himmel ist noch nicht erreicht. Das Verheißene liegt noch in der Zukunft, ja. Aber es gibt schon jetzt eine Brücke dahin. Es gibt schon jetzt eine wirkliche Verbindung dahin. Durch den Glauben, den Gott aus Gnade schenkt. Verstehen Sie, das ist das Gewicht des Glaubens. Der Glaube ist nicht nur so eine allgemeine Ahnung und man nimmt dann an und es wird dann vielleicht kommen, sondern der Glaube vertraut Gott und indem er Gott vertraut und seine Hand darauf legt, hat er das schon jetzt. Real, wirklich. Er hat schon Anteil an dem, was Gott für die Zukunft verheißen hat. Und mir wird das so deutlich an diesem Beispiel des berühmten Predigers Chrysostomus, 4. Jahrhundert. Das war auch so ein Ruhestörer mit seiner Predigt. Und einmal wurde es dem Herrscher Arkadius zu viel und er hat Chrysostomus bedroht und hat gesagt, wir werden dich verbannen, Chrysostomus, wenn du nicht die Klappe hältst. mit deiner Predigt. Und Chrysostomus hat gesagt, Sir, Sie können mich gar nicht verbannen, denn die ganze Welt gehört meinem Vater. So spricht der Glaube. Und dann hat der Arkadius zugelegt und gesagt, ja, aber wir werden dir deinen Besitz nehmen, Chrysostomus. Und Chrysostomus hat ihm geantwortet, Sir, das können Sie auch nicht, denn mein Reichtum ist im Himmel und da kommen Sie gar nicht ran. Und dann meinte der Arkadius, ihn noch mit einer anderen Sache treffen zu können. Er sagt, gut, Chrysostomus, dann werden wir dich trennen von allen deinen Freunden und du wirst ganz allein sein. Und Chrysostomus hat geantwortet, Sir, das können Sie erst recht nicht, denn ich habe einen Freund im Himmel. Und der hat mir versprochen, ich werde immer bei dir sein und dich nie verlassen. Und von dem können Sie mich nicht trennen. Kannst du mich nicht trennen. Verstehen Sie, das meint Hypostasis. Das meint die Wirklichkeit dessen, was Gott verheißen hat, im Glauben ergreifen. Eine übernatürliche Gewissheit, die bereits jetzt die Hand auf das Verheißene legt. Diesen Glauben will Gott uns schenken. Und durch diesen Glauben, und halten Sie das bitte auch fest, ist die Situation des Christen schon jetzt real verändert, wirklich verändert. Nicht nur im Bewusstsein, dass man die Dinge so ein bisschen positiver sieht als andere, sondern die Situation ist real verändert durch die Verheißung, die Gott gibt und auf die der Glaube seine Hand legt. Wir könnten auch sagen, Christen leben unter einem offenen Himmel. Das ist das erste Kennzeichen. Der Glaube ist eine übernatürliche Gewissheit. Und natürlich, diese übernatürliche Gewissheit ist nicht ohne Anfechtung. Es gibt gelegentlich Zweifel, ganz klar. Wir hadern manchmal. Wir verstehen trotzdem viele Wege nicht, die Gott uns führt. Warum werde ich jetzt krank? Oder warum nimmt Gott mir diesen geliebten Menschen? Oder warum verliere ich meinen Arbeitsplatz? Und warum gibt es diesen und jenen Streit, den ich doch gar nicht wollte? Und warum so viel Traurigkeit und so viel Schmerz und Leid in der Welt und so viel Zerstrittenheit auch unter den Christen. Es gibt ja so viele Dinge, die uns auch hadern und zweifeln lassen können. Das ist noch da, weil wir alle Sünder sind noch. Und dennoch dürfen wir unter einem offenen Himmel leben. Dennoch dürfen wir diese übernatürliche Gewissheit immer wieder haben und wir Gott sie uns immer wieder schenken. Ohne dieses, was der Nichtchrist sich unter Glauben vorstellt, so allgemeines Annehmen. Nein, der Glaube ist eine übernatürliche Gewissheit. Und schon hier bei diesem ersten Kennzeichen deutet sich an, schauen Sie, dieser Glaube ist nicht machbar. Das ist keine menschliche Möglichkeit. Dazu kann man sich nicht einfach aufraffen und sagen, ich will jetzt mal glauben. Oder jemand aufhören und sagen, du musst aber glauben, nun glaub doch endlich und nun woll doch mal und du musst nur stark genug glauben, dann geht das. Nein, das können wir nicht machen. Aber wir können Gott darum bitten. Wir können uns dazu nicht mit unserem guten Willen irgendwie durchringen, na dann nach dem Motto, nun glauben wir eben mal, sondern Gott muss es uns schenken, aber Gott will es auch schenken, er will gebeten sein. Paulus schreibt in Epheser 2, nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Gott will dir diese übernatürliche Gewissheit schenken. Das ist das Erste und das führen Sie jetzt zu einem zweiten Kennzeichen. Dieser übernatürliche Glaube ist ein Geheimnis. Es ist ein unverfügbares Geheimnis, das ist wahr, aber es ist nicht irrational. Es ist nicht irgendwie so mystisch verschwommen und den einen ergreift es eben und den anderen ergreift es nicht. Und jetzt hören wir mal ein bisschen in uns hinein, was da tickt und pocht. So ist es nicht. Sondern wir haben ein zweites Kennzeichen. Der Glaube hat ein übernatürliches Verständnis. Also das ist Punkt 2. Der Glaube ist nicht nur eine übernatürliche Gewissheit, sondern der Glaube hat ein übernatürliches Verständnis. Und sehen Sie hin, wie wunderbar das hier ausgedrückt ist in Vers 1. Eine Zuversicht auf das, was man hofft und ein Überzeugtsein von Tatsachen oder von Wahrheiten, die man noch nicht sieht. Das ist das Zweite. Der Glaube hat ein übernatürliches Verständnis, ein Überzeugtsein von Tatsachen, die man noch nicht sieht. Das ist wichtig, dass wir das sehen. Verstehen Sie, der glaubende Mensch ist nicht einfach emotional vereinnahmt. Durch eine mystische Erfahrung, das machen die Sekten, dass sie versuchen, Leute durch eine spektakuläre Erfahrung irgendwie auf ihre Seite und in ihr Boot zu ziehen. Aber das ist nicht der biblische Glaube, sondern schauen Sie, der Glaube ist überzeugt von Tatsachen, die ihm bisher fremd waren. Das ist der Glaube. Der echte Glaube, der ist überführt von Wahrheiten, die er bis dahin ablehnte, die er ignorierte, die er unerheblich fand, die er vielleicht sogar lächerlich fand. Warum fand er sie lächerlich, diese Wahrheiten? Weil sie nicht sichtbar sind, weil sie dem natürlichen Auge nicht sichtbar sind. Und so sagt es der Hebräerbrief auch, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. die unserem natürlichen Verstand nicht ohne weiteres einleuchten, die sich uns nicht aufdrängen. Natürlich, es gibt viele historische Argumente und Hinweise, zum Beispiel für die Auferstehung von Jesus. Aber der Unglaube, der sieht das einfach nicht. Und man kann den Glauben auch nicht im naturwissenschaftlichen Experiment demonstrieren. So wie man bestimmte physikalische und chemische Gegebenheiten demonstrieren könnte. Das kann man natürlich nicht. Das kann man mit keinem historischen Ereignis. Man kann den Glauben auch nicht in die Hände nehmen irgendwie und kneten und sagen, hier hast es. Und ein von der Sünde verdorbener Verstand, und das gilt für jeden Menschen, der Verstand jedes Menschen, jedes normalen Menschen ist durch den Sündenfall verdorben, hält die entscheidenden Wahrheiten für zweifelhaft und ausgesprochen fragwürdig. Paulus hat mal gesagt, der natürliche Mensch versteht nichts vom Geist Gottes, sondern es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen. Er kann es nicht erkennen. Er hat Blackout. Er versteht es einfach nicht. So, und der Gläubige, im Sinne der Bibel Gläubige, der hat jetzt ein übernatürliches Verständnis gewonnen. Das ist das Schöne. Wenn du glaubst, dann hast du ein übernatürliches Verständnis, du Christ. Du bist überzeugt worden von Gott und deine Überzeugung wächst. Dein Glaube nimmt zu an Erkenntnis. Dir werden immer mehr Dinge klar, die du noch vor Jahren überhaupt nicht auf dem Schirm hattest und nicht einordnen konntest. Das ist wunderbar. Der Glaube hat ein übernatürliches Verständnis. Es sind uns plötzlich auch Tatsachen völlig klar, die wir vorher gar nicht im Blick hatten. Und auch das Unsichtbare sehen wir plötzlich. Der Glaube ist nicht nur die Hand der Seele, sondern man könnte auch sagen, der Glaube ist das Auge der Seele. Wir begreifen bestimmte Dinge. Noch nicht alles perfekt, klar. Aber immer mehr. Das Bild wird immer vollständiger. Das ist so schön, wenn Menschen zum Glauben kommen. Das ist völlig egal, was die vorher gemacht haben, ob das eher Leute waren, die mit Handwerk zu tun hatten oder mehr mit Gedanken gespielt haben in ihrer Arbeit oder was auch immer. Das ist immer das Gleiche. Es wächst das Bild. Es kommt immer mehr dazu. Wir verstehen immer mehr. Wir können die Dinge immer besser einordnen. Schauen Sie, bei den Wahrheiten, die das natürliche Auge nicht sieht, gibt es ja mindestens drei Gruppen. Manche Tatsachen sind für uns unsichtbar, weil sie in der Vergangenheit passiert sind. Also wie zum Beispiel die Auferstehung und die Wunder Jesu. Andere Tatsachen, obwohl sie wirken, sind für uns unsichtbar in der Gegenwart, weil sie sich nicht in unsere dreidimensionale Welt einfügen. Also dass Jesus da ist, dass Jesus Gebete erhört, das ist auch nicht sichtbar. Und wieder andere, und das ist die dritte Gruppe, andere Tatsachen sind für uns unsichtbar, weil sie erst zukünftig geschehen werden. Zum Beispiel, dass Jesus wiederkommt. Und dass es mal keinen Leid und keine Krankheit mehr geben wird. Und hier muss der natürliche Mensch kapitulieren. Der kriegt das nicht auf die Reihe. Aber der Glaube hat ein übernatürliches Verständnis dieser Dinge. Er kann sie auch nicht vollständig erklären. Das liegt in der Natur der Sache. Die überragen einfach unser begrenztes Denken oftmals. Aber der Glaube kann das akzeptieren, der Glaube kann es ergreifen, er kann es in gewisser Weise verstehen und einordnen, er kann sich darüber freuen, er kann Gott dafür danken, er kann damit leben und sich daran wirklich ergötzen, weil Gott es schenkt, das darf der Glaube. Und Sie sehen also, diese übernatürliche Erkenntnis bietet uns einen sehr nüchternen Zugang zur Wirklichkeit. Also der Glaube ist genau das Gegenteil von unrealistisch. Der Glaube ist viel realistischer als der Nichtglaube, als der Unglaube, weil er nämlich mit der unsichtbaren Welt rechnet, die ja da ist. Verstehen Sie, während der Unglaube, sie stützt sich vor allem auf die zeitliche, auf die sichtbare Wirklichkeit. Das, was man anfassen, was man essen, was man messen kann, daran hält sich der Unglaube. Und er redet sich ein, das sei alles, was es zu haben und zu denken und zu wissen und zu kennen gäbe. Aber das ist sehr unrealistisch. Der Glaube, der weiß, dieses Sichtbare, das ist also vorläufig. Es vergeht doch irgendwann. Aber es steckt viel mehr dahinter. Die entscheidende Wirklichkeit steckt dahinter. Und diese unsichtbare Realität, die nimmt realistisch der Glaube wahr. Das ist wunderbar. Das Sichtbare, schreibt Paulus, ist zeitlich. Das Unsichtbare ist ewig. Und der Nichtchrist, der lebt letztlich in einem Selbstbetrug. Er lebt letztlich in einem Selbstbetrug, weil er die entscheidende Wirklichkeit aus seinem Leben ausblendet. Und viele halten das nicht aus und dann landen sie irgendwann im Okkultismus oder in irgendwelchen spiritistischen Experimenten, weil sie es einfach nicht ertragen können und ahnen, es muss doch mehr geben. aber weil sie die Lösung, die Gott uns anbietet, nicht annehmen. Also, das ist ein zweites Kennzeichen, wodurch alle Christen ja miteinander verbunden sind und von allen anderen Menschen auch geschieden sind. Dieses übernatürliche Verständnis, diese Überzeugung von Tatsachen, die mit dem normalen Auge nicht erkennbar sind. Das verbindet uns. Und deswegen haben wir, wenn wir Christen irgendwo treffen, oft in einem ganz anderen Land, sofort einen Draht zueinander. Weil wir von den, diese gleichen Erkenntnisse haben. Weil wir diese gleiche übernatürliche Zugangsmöglichkeit haben zur Wirklichkeit. Und das verbindet uns. Und das gilt unabhängig von allen bildungsmäßigen Unterschieden. Schauen Sie, der gläubige Maurer ist dem gläubigen Kernphysiker in dieser Hinsicht viel ähnlicher als die beiden ihren jeweils ungläubigen Kollegen. Der gläubige Maurer ist dem gläubigen Kernphysiker viel ähnlicher in dieser Erkenntnis, weil sie durch den Glauben verbunden sind. Das ist das Wunder. Man könnte auch sagen, der Glaube ist wie ein Teleskop. Stellen Sie sich vor, zwei Menschen stehen an Deck eines Schiffes und sehen zum Horizont. Und der eine, der sieht nichts Konkretes, der guckt nur mit seinen natürlichen Augen. Und der andere, der hat ein Teleskop. Und er kann in der Ferne einen Dampfer erkennen, weil das Teleskop ihm den Blick dafür öffnet. Und so ist der Glaube wie ein Teleskop. Es bringt uns Dinge näher. Es rückt Wahrheiten in unser Blickfeld, weil es diese Teleskopfunktion uns zur Verfügung stellt. Verstehen Sie, das Teleskop macht nicht den Dampfer, der da kommt. Der Dampfer, der kommt. Bloß, mit dem Teleskop kann ich es wahrnehmen, kann ich ihn wahrnehmen und ohne Teleskop nicht. Und genauso ist es mit dem Glauben. Der Glaube erfindet nicht die Dinge, die er sieht. Der Glaube konstruiert nicht das, was woran er sich klammert. Er sieht es, er nimmt es wahr. Er öffnet den Blick. Das ist so großartig. Wie dieses Teleskop wirkt der Glaube? Er zeigt unserem Herzen eine Realität, die wir weder mit unseren Sinnen erfassen, noch mit unserem Verstand erschließen könnten, sondern allein der Glaube öffnet uns diesen Blick. Und darum bewirkt der Glaube genau das Gegenteil von dem, was die Gegner des Glaubens immer behaupten. Was wird denn immer gesagt? Die Gegner des Glaubens sagen, der Glaube macht dumm. Der Glaube verengt den Blick, der macht uns zu Schmalspurdenkern. Der Glaube ist erkenntnisfeindlich. Genau das Gegenteil ist wahr. Der Glaube macht nicht dumm, sondern klug. Der Glaube verengt nicht den Blick, sondern erweitert ihn. Der Glaube ist nicht erkenntnisfeindlich, sondern er ist erkenntnisfördernd. Und das führt uns zu einem dritten Kennzeichen, das ich jetzt noch ganz schnell zum Schluss Ihnen sagen will. Also erstens, der Glaube ist eine übernatürliche Gewissheit. Zweitens, der Glaube hat ein übernatürliches Verständnis. Und drittens und letztens, und nächstes Mal kommen dann noch weitere Kennzeichen, drittens und letztens für heute, der Glaube findet übernatürliche Informationen. Der Glaube findet übernatürliche Informationen. Und das sagt der Hebräerbrief im dritten Vers. Den gucken wir uns noch kurz an. Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbarem entstanden sind. Schauen Sie, der Glaube hat Zugang zu Informationen, die dem Unglauben verschlossen bleiben. Der Glaube findet Hintergrundinformationen. Der Glaube findet Wahrheiten, die der natürliche Verstand auf sich gestützt alleine niemals herausfindet. Und das heißt, der Glaube ist auch im Hinblick auf das Wissen dem Unglauben haushoch überlegen. Der Glaube ist auch im Hinblick auf das Wissen, auf das reine Faktenwissen dem Unglauben haushoch überlegen. Und um das zu verdeutlichen, gebraucht der Hebräerbrief ein Beispiel, das zu allen Zeiten heiß umstritten war. Und das besonders heikel war, weil es dem Menschen immer die Grenze seiner wissenschaftlichen Möglichkeiten schonungslos vor Augen führte. Woher kommt die Welt? Wie ist die Welt entstanden? Wie ist das Leben geworden? Wo kommt es her? Evolutionstheorien gab es schon bei den Vorsokratikern, also 500 vor Christus, gab es schon längst alle möglichen Evolutionsansätze, nicht Thales von Milet da, dass das Leben da irgendwie aus dem Wasser rausgekommen ist und so. Also vieles, was dann später aufbereitet bei Darwin und anderen sich wiederfand, haben die Vorsokratiker schon längst ganz ähnlich gelehrt, 500 vor Christus. Also es ist so neu nicht. Und je länger man forscht und umso deutlicher wird den Naturwissenschaftlern, alle Theorien bleiben Spekulation. Ja, es sind Hilfskonstruktionen, Hypothesen, die miteinander kombiniert werden. Und die seriösen Forscher, auch wenn sie der Bibel nicht glauben, auch wenn sie nicht an die Schöpfung denken, die seriösen Forscher geben zu, wie es wirklich war, kann auf rein naturwissenschaftlicher Basis nicht geklärt werden. Das geben die seriösen Leute zu. Nur ein Beispiel, Maynard Smith etwa hat in einem Aufsatz in der Zeitschrift Nature schon 1995 geschrieben, es gibt keinen theoretischen Grund, der erwarten ließe, dass evolvierende Linien mit der Zeit an Komplexität zunehmen. Also es gibt keinen theoretischen Grund, der uns erwarten lässt, dass diese Höherentwicklung funktioniert. Und er hat hinzugefügt, und es gibt keine empirischen Beweise dafür, dass dieses geschieht. So ganz klar in der nun wahrlich nicht kreationistischen Zeitschrift Nature 1995 von Maynard Smith geschrieben. Und es gibt viele vergleichbare Zitate von herausragenden Naturwissenschaftlern, die das auch so zugeben. Der Hebräerbrief löst das Dilemma. Was man auf naturwissenschaftlichen Wege nicht klären kann, darauf gibt es dennoch eine Antwort. Durch den Glauben erkennen wir. Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, sodass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Verstehen Sie, der Glaube findet übernatürliche Informationen. Der Glaube führt uns zu einem übernatürlichen Erkenntnisgewinn. Der Glaube ermöglicht uns die große Horizonterweiterung. Der Glaube schenkt uns das Porträt des heiligen Gottes, den kein Mensch mit seinem Auge irgendwo bisher gesehen hat. Wie geschieht das? Wie geschieht das? Der Glaube hat Zugang zu einer übernatürlichen Informationsquelle. Der Glaube hat Zugang zu einer übernatürlichen Offenbarungsquelle. Und das ist die Bibel. Hier in der Bibel enthüllt uns der Schöpfer, was wir mit unserer Erfahrung nicht erleben könnten und was wir mit unseren spekulativen Denkschlüssen nicht ergründen könnten. Hier zeigt er uns zum Beispiel, dass er die Welt aus dem Nichts gemacht hat, also gegen den Materialismus, dass das Seiende und Sichtbare aus dem Nichtsichtbaren geworden ist, dass Gott selbst es geschaffen hat in seiner Kreativität, durch sein Wort, in seiner Souveränität. Schauen Sie, im 18. Jahrhundert, da hat Immanuel Kant und andere haben das auch gesagt, uns einreden wollen. Na gut, wir haben im 18. Jahrhundert noch nicht gelebt, aber es hat sich bis heute gehalten, dass es keine Offenbarung über Sachinformation gäbe. Es gäbe keine übernatürliche Offenbarung, hat er behauptet. Als sei da ein eiserner Vorhang zwischen der jenseitigen Welt und unserem Denken. Und Sie wissen, wie das mit diesen eisernen Vorhängen ist. Irgendwann brechen sie auf. Und irgendwann fällt die Mauer. Und irgendwann geht der eiserne Vorhang krachen. Und so ist es, wenn einer Christ wird. Dieser eiserne Vorhang zwischen Diesseits und Jenseits, zwischen Gottes Offenbarung und unserem Verständnis, den nimmt Gott weg, wenn wir im Glauben sein Wort annehmen und lesen und er uns durch den Heiligen Geist das dann verstehen lässt und uns eröffnet, was er uns damit sagen will. Nun könnte einer sagen, Moment mal, diese Informationen sind doch nicht das Privileg des Glaubens. Jeder Atheist kann doch die Bibel lesen. Darwin konnte die Bibel doch auch lesen. Jeder Hindu hat doch Zugang zu dieser Informationsquelle. Diese übernatürlichen Informationen sind doch nicht das Privileg des Glaubens. Moment mal. Lesen kann das jeder, das stimmt schon. Aber lesen und einsehen, das sind zwei verschiedene Dinge. Der Unglaube, der liest 1. Mose 1 und er sagt sich, das kann nicht sein, weil die Evolutionslehre dagegen steht. Der Unglaube liest 1. Mose 1 und er sagt, das haben sich Menschen ausgedacht und Geschichten erzählt, weil sie sich erklären wollen, wie das alles irgendwie gekommen ist. Das sagt der Unglaube. Der Unglaube, der liest das und sagt, ach, das ist nur eine Glaubenserzählung, die keine geschichtlichen Informationen uns zeigen will. Das sagt der Unglaube. Und der Glaube vertraut dem Wort Gottes. Der Glaube nimmt das Wort beim Wort. Der Glaube nimmt ernst, was der Jesus gesagt hat. Die Schrift kann nicht gebrochen werden. Und was Paulus gesagt hat in Apostelgeschichte 24, 14, ich glaube allem, was geschrieben steht im Wort Gottes, hat Paulus gesagt. Und es gab nie einen größeren Theologen als ihn. So redet der Glaube, so denkt der Glaube, so ist es dem Glauben geschenkt. Und liebe Mitchristen, derselbe Heilige Geist, durch den Gott die Heilige Schrift eingegeben hat, Dieser selbe Heilige Geist, der leitet nun uns Gläubige, wenn wir die Bibel lesen und wenn wir sie studieren, und er schließt uns das auf und er schenkt uns den Glauben. Klar, wir sind noch unvollkommen, wir sind irrtumsfähig, wir sind manchmal borniert, wir sind kleinkariert, wir zweifeln noch auch als Christen, wir kennen das ganze Programm des Unglaubens auch noch. Aber das ist nicht die ganze Wirklichkeit. Wir dürfen schon ganz viel auch durch Gottes Gnade erkennen, verstehen, einsehen, zu Herzen nehmen, weil es der Heilige Geist in uns wirkt. Und weil es wahr ist, was Paulus gesagt hat, in Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Und wenn du Christus hast und wenn dein Herz an ihm hängt und wenn du ihm vertraust und ihn bittest, dann sorgt der Herr Jesus dafür, dass du sein Wort und seine Wahrheit immer besser und immer tiefer erkennst und verstehst. Und darum, trotz all unserer Unvollkommenheit, die uns noch anhaftet, haben wir im Glauben Schritt für Schritt den Reichtum, den Gott uns in seiner Offenbarung zeigt. Und so meint es Hebräer 11, Vers 3, durch den Glauben erkennen wir, verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet sind, sodass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbarem entstanden sind, nicht aus der Materie evolviert sind. Wir wissen, dass die Evolutionstheorie nicht stimmen kann, weil Gottes Wort uns das sagt und wir dem vertrauen. Verstehen Sie, dem Hebräerbrief geht es hier gar nicht in erster Linie um die Schöpfungslehre. Das behandelt er gewissermaßen nebenbei noch mit. Was der Hebräerbrief hier vor allem zeigen will, ist die Überlegenheit des Glaubens, der übernatürliche Informationen finden darf, weil Gott ihm das schenkt. Der Dichter Erich Kästner hat einen Spottvers über die Christen geschrieben. Er hat das sehr ironisch gemeint. Und er hat doch unfreiwillig etwas Wahres gesagt. Er hat gesagt, wir Nichtchristen, wir haben's schwer, denn wir wissen nur so ungefähr, woher, jedoch die Frommen wissen gar, wohin sie kommen. Wer glaubt, weiß mehr. Möchte man sagen, gut gebrüllt, Löwe, ja? Wir haben's schwer, denn wir wissen nur so ungefähr, woher, jedoch die Frommen wissen gar, wohin sie kommen. Wer glaubt, weiß mehr. So ist es, Kästner, so ist es. Und so kann auch ein Spötter unfreiwillig die Wahrheit sagen, wie Bileams Esel. Vielleicht hat Kästner die Christen auch ein wenig beneidet um ihre Gewissheit, um ihren Weitblick, um ihre Freude, um ihren Trost. Und Gott hätte es ihm so gerne geschenkt. Gott hat auch ihnen gerufen. Schauen Sie, und das will der Hebräerbrief uns deutlich machen. Leute, was sind wir zu beneiden? Was sind wir zu beneiden, wenn wir diesen Glauben haben dürfen? Was ist das für ein Vorrecht? Was ist das für ein Geschenk, in diesem Glauben zu leben zu dürfen? Der Glaube ist eine übernatürliche Gewissheit. Der Glaube hat ein übernatürliches Verständnis. Und der Glaube findet übernatürliche Informationen. Wir müssen unseren Verstand nicht an der Garderobe abgeben, wenn wir Christen werden, sondern ganz im Gegenteil. Wir fangen an, unseren Verstand noch ganz anders auszuschöpfen und noch viel mehr zu erkennen und zu begreifen. Was für ein Glaube, was für ein Geschenk. Ich komme zum Schluss. Es ist so wichtig zu sehen, dieser Glaube, das ist keine Sonderanfertigung für irgendwelche herausragenden, besonderen Gottesmänner, sondern der Glaube, der hier beschrieben wird in Hebräer 11, das ist der ganz normale biblische Glaube. Der Glaube, den der heilige Gott jedem seiner Kinder schenkt, der wird hier beschrieben. Und dieser Glaube, den der Herr uns schenkt, der hat eine übernatürliche Qualität, eine übernatürliche Gewissheit, ein übernatürliches Verständnis, übernatürliche Zugangswege zu Informationen, und wir werden noch mehr Übernatürliches nächste Woche hier entdecken. Keine menschliche Möglichkeit, aber Gott will es schenken. Und Gott lädt ein zu diesem Glauben. Er lädt ein durch sein Wort. Gott ruft, komm her zu mir, ich will dir diesen Glauben schenken. Und ich möchte Sie fragen, haben Sie diesen Glauben? Mancher Leser des Hebräerbriefes hatte diesen Glauben nicht. Und diese Zeilen sind wie eine Einladung. Komm, vertrau dich dem an, der dir diesen Glauben schenken will. Und viele Empfänger des Hebräerbriefs, die lebten bereits in diesem Glauben. Und der Schreiber hat sie ermutigt und gesagt, Leute, ihr habt die entscheidende Ausrüstung, um durch die schweren nächsten Zeiten zu kommen, weil ihr in diesem Glauben stehen dürft. Noch einmal, hast du diesen Glauben? Wenn ja, dann danke deinem Herrn. Danke deinem Herrn für dieses übernatürliche Geschenk. Lebe damit ganz bewusst. Freue dich darüber. Und mancher sagt, ach, wenn ich doch so glauben könnte. Ach, wenn ich doch so glauben könnte. Habe ich schon oft gehört von Menschen. Wie kann ein natürlicher Mensch einen solchen übernatürlichen Glauben bekommen? Nun, es geht um eine persönliche Beziehung zu dem lebendigen Gott. Darum geht es. Um eine persönliche Beziehung zu dem lebendigen Gott. Eine Glaubensstörung ist Beziehungsstörung, eine einseitige Beziehungsstörung, weil du dem heiligen Gott nicht vertraust, weil du ihn nicht Gott sein lässt in deinem Leben, weil du ihn nicht so ehrst und anbetest, wie es ihm zusteht. Und es gibt nur ein Heilmittel. Es gibt nur ein Heilmittel und das ist die Vergebung. Ohne Vergebung gibt es das alles nicht, was wir hier im Hebräerbrief gesehen haben. Und vielleicht gebraucht Gott ja diese drei Verse, die wir heute ausgelegt haben, um in ihnen diese Sehnsucht zu wecken. Ja, ich will auch in dieser persönlichen Beziehung mit dem heiligen Gott leben. Ich will auch, dass alles gut ist zwischen dem heiligen Gott und mir. Ich will auch teilhaben an dieser Wirklichkeit, die er uns hier in dieser Welt schon schenkt. Dann beuge dich vor ihm. Bitte den Herrn Jesus, dass er dir deine Schuld vergibt. Er ist gestorben am Kreuz, um die Strafe auf sich zu nehmen, die wir verdient hätten. Klammere dich an ihn. Lass dir alles vergeben. Und sag ihm das. Du kannst ihm sagen, Herr, ich verstehe noch längst nicht alles. Ich habe noch mit so manchen Fragen und Zweifeln zu kämpfen und es ist mir noch längst nicht alles klar, aber ich will dir vertrauen und ich gebe zu, dass ich deine Vergebung und dein Erbarmen brauche. Und wenn du so zu ihm kommst, dann schenkt er dir das. Dann schenkt er dir alles, was wir hier beschrieben und gefunden haben. Und er will dir noch viel mehr schenken. Dazu mehr am kommenden Sonntag. Und jetzt segne dich der lebendige Gott. Amen.